Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Ja, also, Josef Harder.
Gehen wir so.
Willkommen im Studio. Kevo, sind wir nervös? Wir sind gechillt, oder?
Ich muss sagen, ich bin gechillt, aber das ist die Ausstrahlung, die der Josef mitbringt. Der hat eine sehr gechillte Ausstrahlung. Du hast irgendwas ja, nahbar.
Die Erschlaffung des Alters, das ist keine Spannung mehr.
Es ist dann irgendwann alles wurscht schon, oder wie meinst du?
Genau, man hat keine Kraft mehr, also hängt man noch mehr da.
Okay, aber das mache ich jetzt eigentlich auch schon. Ich hänge auch immer so wie so Uhagel.
Aber ich habe mir das letztens auch gedacht, ich freue mich auf... Ich meine, es ist peinlich, aber ich freue mich auf die Pension. Ich möchte, dass irgendwann, dass man nichts mehr tun muss und dann tun kann, was man möchte.
Das kann ich. Also wenn es was wirklich Klasses gibt an dem, was ich mache, ist, dass ich eigentlich ziemlich das mache, was ich gern mache. Ich eröffne gleich einmal mit einer totalen Glücklichkeitserklärung und dann gehen wir heimgehen.
Ja, do it. Wir haben eine Stunde Zeit. Ich habe gedacht, jetzt wird noch ausgeführt.
Nein, ich mache das schon seit ich 20 bin, diesen Bewerb, dass ich irgendwas schreibe und dann gehe ich auf die Bühne damit und spüre es immer. Und dazwischen, wenn man Fahrt war, habe ich dann mit den Filmen angefangen. Das ist viel fordernder und viel stressiger. Bin immer froh, wenn es vorbei ist. Aber wenn ich mir so vorstelle, Pension, dann denke ich immer, Pension ist für mich. Ich fahre umeinander mit einem kleinen Programm und spüre in dieselben Räume wie mit 25, in die kleinen Theater, spüre dann mit 80. Das wäre so meine idyllische Vorstellung.
Glaubst du, wird es so?
Ja, aber wenn ich so alt wäre, sicher. Das Einzige, außer ein früher Tod, dass ich so rasend erfolgreich bleibe, dass ich immer in großen Räumen spüren muss und dann einen Herzinfarkt an frühen erleide, weil ich mich zu viel anstrenge.
Okay.
Aber die Leute kommen ja sowieso total oft in dein Programm. Vielleicht fadet es nie aus. Also vielleicht kommen ständig so viele Leute. Weil du gemeint hast, du willst in kleinen Venues spielen.
Ja.
Vielleicht hält der Erfolg voll lange ab, bis du 80 bist.
Genau. Was tue ich dann? Man könnte entweder trotzdem in kleine Räume spielen. Aber dann hat man oft so Leute sitzen, die vor 3 Monaten die Karten bestellt haben. Das ist nicht, also wenn es nur so Leute sind, ist das nicht ideal.
Warum?
Naja, das sind so Leute, die halt vor 3 Monaten, die 3 Monate vorher wissen, was machen. Das ist nicht unbedingt ein Publikum, das man so zu 100% gern sitzen hat.
Okay, so geplante Menschen.
Ein paar Menschen auch, wir haben gehört, den muss man gesehen haben.
Ja, okay. Wo es dann um die Marke mehr geht.
Ja. So Ausgehpublikum.
Ja. Wir beginnen normalerweise in der Kindheit. Und heute ist Faschingsdienstag, was man jetzt nicht wissen kann, wenn man da uns zuhört, weil das kommt ja nicht heute raus. Aber wir haben so eine ganz bestimmte Frage, die mit der Kindheit in Verbindung steht, nämlich, hast du Erinnerungen an Fasching? War das was Besonderes, wegen für mich zum Beispiel Krapfen? Gab es in meiner Kindheit nur am Faschingsdienstag?
Stimmt, Faschingskrapfen hat es wirklich damals nur zu Fasching gegeben. Ich erinnere mich in der ersten Klasse nur an ein Cowboy-Kostüm. Und wir sind tatsächlich, wir Kinder sind getrieben worden in den Saal im Wirtshaus, wo normalerweise so Bauernbälle stattfinden oder Hochzeiten und hätten tanzen sollen auch, ohne dass wir je vorbereitet darauf waren, wie man tanzen soll, das weiß ich nur. Es war ein Erlebnis, das ich mit Überforderung innen verbinde. Ja. Aber alles, was mit Gleichaltrigen zu tun hat in dem Alter, verbinde ich mit Überforderung.
Hat sich das dann gelöst?
Ab der Pubertät. War ich irgendwie besser drauf.
Aber so Fasching und Verkleiden und in andere Rollen schlüpfen oder so, hast du da früher gedacht, oh geil, da kann ich mir einfach in ein Cowboy-Kostüm.
Nein, ich war damals schon irgendwie, habe ich diese Arroganz gehabt von der Ministrant ist und sie verkleidet quasi berufsmäßig. Also ich habe im Krippenspiel den Josef gespielt und ich war Ministrant und habe mir gedacht, ich bin quasi Schauspieler. Ich verkleide mich nicht da privat.
Okay, also das ist dann so in der Kirche gemacht?
Zum Beispiel. Da gibt es viele Kostümwechsel, zum Beispiel in der Osternacht. Das ist das richtig ein opulentes Stück.
Ja, wir haben vorher im Vorgespräch darüber geredet, dass wir alle drei vom Land kommen. Also wir haben eine große Gemeinsamkeit, wir kommen beide aus Bauernfamilien. Mhm. Und ich habe auch sehr oft in die Kirchen gemessen, wie ich klar war. Also jeder Sonntag war da.
Und warst du gläubig als Kind?
Ich glaube, als Kind habe ich es nicht verstanden, muss ich da sagen. Also als Kind bin ich durchgesessen und habe mir halt gedacht, okay, jetzt sind wir bald bei der Kommunionsuppe. Also als Kind. Aber ich habe es immer genossen, wenn die Leute in der Kirche gesungen haben. Ja. Also das Singen, gemeinschaftliche Singen, das hat man immer gedacht. Also so, wenn dann so dieses Vater unser Kummer ist irgendwann einmal und alle haben mitgesungen. Es war so empowering damals. Aber es war,
ja. Ich finde auch, die Musik ist super. Und die zweite Form der Berührung mit Musik bei so einer Kindheit ist die Blaskapellen.
Das stimmt.
Die habe ich übrigens auch super gefunden als Kind.
Aber warst
ich finde es jetzt noch gut.
Warst du dabei bei der Blaskapelle?
Nein, aber ich habe es gern gehört als Kind. Und ich muss sagen, das behält man dann so jede Art. Also man natürlich mag man dann gern eine Band live hören und zu einem Konzert gehen. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo am Land wieder eine Blaskapelle höre, dann interessiert mich, ob die richtig spielen oder falsch. Ich bin da immer noch dran.
Ja, Blasmusik, Kirche, Landleben. Idyllisch. Irgendwie.
Nein, idyllisch war es nicht.
Idyllisch war es nicht?
Nein, ich war immer voll gestresst, weil ich hab keinen Kindergarten besucht dort, den hat es noch nicht gegeben und ich war auf einem Einzelhof, wo es keine gleichaltrigen Kinder gegeben hat und bin quasi so mit 6 Jahren unter die Gleichaltrigen geschmissen worden, das war stressig.
In der Volksschule dann?
Ja.
Warum war das stressig? Weil
ich gewusst habe, wie ich mit denen umgehe. Ich war so ein Kind, das von den Großeltern erzogen worden ist. Weil die Eltern am Hof gearbeitet haben und dann machst du alles falsch, was du nur falsch machen kannst in der Schule. Hältst vielleicht mehr zur alten Lehrerin, hast du schon verloren.
Und machst brav, was die Lehrer von dir wollen, vielleicht auch?
Was für Bravos?
Brav
etwas also machen. Also mach brav was die Lehrer wollen. Nein, ich war kein guter Schüler oder so. Ich war eigentlich nicht erfolgreich in der Schule. Ich war kein Vorzeigeschüler.
Und
Ich habe immer viel gelogen. Ich habe einmal eine Unterschrift mit heimbringen müssen, dass ich dauernd liege. Das hat dann meine Oma unterschrieben. Ich habe es den Eltern gar nicht gesagt.
Wenn wir ein bisschen davor spulen, weil du heute, man kennt dich natürlich vor allem als Kabarettist, dann natürlich auch als Schauspieler, dann schreibst du Drehbücher und bist mittlerweile deswegen auch heute natürlich da als Regisseur. Aber zu Beginn in dieser Jugend, welchen Stellenwert hat der Fernsehen und vielleicht auch Kino gehabt? Und gibt es da bestimmte Filme, die für dich wichtig waren?
Ja, das war so. Bis 10 Jahre Bauernhof, da gibt es kein Kino in der Nähe. Da kommt auch keiner auf die Idee, dass man in ein Kino gehen soll. Aber Fernsehen, von Anfang an, weil wir haben ganz früh einen Fernseher gekriegt. Also wirklich Mitte der 60er Jahre hat es schon einen Fernseher gegeben bei uns. Weil mein Opa das wollte, der war interessiert an Nachrichten und an Politik und so. Und das heißt, für mich war das von Anfang an ganz was Normales. Und ich habe immer mitgeschaut. Man hat ja damals als Familie geschaut am Abend. Und ich habe schon als Kind ganz schlimme Sachen gesehen, wie Aktenzeichen XY ungelöst. Und der Kommissar, das war so die Vorgängerserie von Derek. Es war immer sehr viel Suspense und ein bisschen gruselig. Es hat so Filme gegeben, wie so die Filme ab 22 Uhr, die sogenannten Nachtfilme. Die hat man aber nur in die Ferien schauen dürfen. Das war meistens Edgar Wallace, so total spooky. Oder so Western mit John Wayne und so. Alles in Schwarz-Weiß, wir haben nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt. Und die Existenz von Kino hat sich dadurch mir vermittelt, dass wir den Film gesehen haben, Hallo Dienstmann, mit Hans Moser und Paul Hörbiger. Und meine Oma sagt auf einmal im Film, jetzt fällt dann gleich der Krug runter. Und dann ist wirklich der Krug runtergefallen und ich war fassungslos als Kind, dass meine Oma das wissen kann. Und dann hat sie mir erzählt, wir sind eine Familie, die Verwandte gehabt hat in Wien und immer wieder hingefahren sind, dass sie das im Gloriette-Kino in Wien schon gesehen hat, den Film. Dass es da eigene Theater gibt, wo Film aufgeführt wird. Ja. Dann war Internat in Melk, auch lang kein Kinobesuch, weil Kino war damals ja in den 70er Jahren immer was ein bisschen Schlüpfriges, da ist immer der Schulmädchenreport draußen gehängt und so, da hat man in einem katholischen Internat gesagt, da schickt man die Kinder nicht hin. Und dann hat aber ein Lehrer so was kuratiert, das hat geheißen die Aktion Der gute Film, und da habe ich meinen ersten Kinofilm gesehen und das war alles New Hollywood, das war halt was damals die ein paar Jahre alten Filme waren, die er für wertvoll gefunden hat, und das war American Graffiti als erster Film und als zweiter French Connection. Mhm. Und das sind halt nur zwei Filme, die ich super finde, vor allem French Connection.
Mhm. Kenne ich gar nicht.
French Connection.
Ja.
Ah, Gene Hackman. In Brooklyn. Ja. Drogenkriminalität, ein berühmter, toller Schauspieler von Buñuel, der Fernando Rey, glaube ich, heißt das, spielt den Bösewicht. Und der Gene Hackman spielt mit einem totalen Erdäpfelgesicht und einem lustigen Hurt, der einem klar ist. Und er schaut dadurch aus wie der Popeye. Und er heißt da wirklich Spitzname Popeye. Spielt er einen Kriminalbeamten, der einen großen Drogendeal auf der Spur ist. Handkamera, voll moderne Kamera. New York der 70er, fast dokumentarisch. Die Mutter aller Verfolgungsjagden, wo der Gene Hackman unter der U-Bahn, die ja oben in Brooklyn Richtung Coney Island fort und ein rennender, der Yves Montand ist oben, das ist der zweite wichtige Bösewicht, der hat gerade eine U-Bahn gekidnappt und unten fährt der Gene Hackman gegen die U-Bahn rennen und ja, alles ohne digitale Effekte, sie haben ja nicht wirklich absperren können angeblich, es war immer sehr gefährlich, die ganze Verfolgung sagt, und ein super Film, groß, und geht ganz schlecht aus natürlich, wie alle diese Filme der 70er Jahre, sehr lässig.
Ich würde gern ein bisschen hingehen in deine künstlerische Arbeit. Und was wir uns gedacht haben, ist, eine Sache, die du machst, ist, du beschreibst Menschen, ich habe das Gefühl auch, so die inneren Abläufe von Menschen, die werden sichtbar in deiner Arbeit. Aber es werden auch so zwischenmenschliche Situationen, werden immer fokussiert. Und die Frage, die ich habe, ist, was fasziniert dich am Menschen?
Puh, das kann ich nicht so direkt sagen. Am Menschen fasziniert mich jetzt grundsätzlich einmal gar nicht so viel. Ich bin, glaube ich, ein bisschen geprägt, wahrscheinlich von Filmen, die ich gesehen habe und auch die Komödien, die ich immer als Jugendlicher richtig toll gefunden habe, waren eher realistische Komödien, wo die Menschen schlecht sind und Fehler haben und das ist trotzdem lustig. Weiß ich nicht, was habe ich... The Apartment zum Beispiel von Billy Wilder, grausliche Geschäftsleute, eine verlogene Hauptfigur, die nur feig ist und so. Also, und trotzdem ist es so lustig. Man ist sehr geprägt von dem, was man halt sieht. Und irgendwie, das ist beim Kabarett auch so, nicht? Man sieht dann, was der Helmut Qualtinger gemacht hat oder zur selben Zeit in die 70er, der Gerhard Bolcho im Fernsehen macht. Und das sind einfach die Dinge, die einem selber gefallen, die ahmt man eigentlich intuitiv nach. So. Und für mich persönlich ist es halt so, ich war nicht so der strahlende junge Mann. Ich war so damals schon leicht mit gebückter Haltung so ein bisschen Botschaft und so. Und da kommt man ja automatisch auf so Geschichten, wo Menschen nicht so souverän sind.
Also würdest du sagen, der Grund, warum dich das interessiert, ist, weil es in früheren Filmen, die du gesehen hast, ähnlich war?
Oder? Vielleicht auch, weil es mein eigenes Bild vom Leben bestätigt hat, dass das eigentlich grundsätzlich das Leben eine Zumutung ist, aber es kann ganz lustig sein. So, wahrscheinlich war das von Anfang an so mein Ort, wie ich mich gefühlt habe.
Und erlaubt dann dieser Job des Kabarettisten oder jetzt auch später einer Schauspieler, da in Rollen zu schlüpfen oder in Realitäten zu schlüpfen, die man sonst im eigenen Leben gar nicht hätte.
Ja, genau. Man kann immer ein paar Sachen ausprobieren, so auf spielerische Art. Das ist sicher eine große Qualität an dem Beruf.
Und ist das, ich meine, das ist eine Standardfrage, aber hat das auch was Therapeutisches? Oder bleibt das immer irgendwie auf einer Oberfläche? Oder ist das, sind das die falschen Vergleiche?
Ich glaube eher, man entdeckt ganz früh, dass man mit diesen Gebrechen erfolgreich auch sein kann. Das entdeckst du schon beim Schultheater, wenn du plötzlich spürst irgendwie Schultheater oder zu Fasching irgendwas Lustiges beim Schulfaschingsfeier. Und plötzlich alles das, was normalerweise dir im Weg ist, dass du ein bisschen Botscher bist, dass du ein bisschen schrullig bist, ist plötzlich finden das die super. Die das, vorher haben sie die noch vor 3 Jahren tögelt und sonst bist du immer so ein bisschen wie ein schrulliger Typ, der halt viel liest und nicht gut Fußball kann. Und plötzlich wirst du dafür belohnt. Ich glaube, man wiederholt vielleicht sowas gleich einmal fürs ganze Leben, wenn das so ein Erfolg ist, wenn man sich so befreien kann, wenn man plötzlich Anerkennung kriegt.
Mhm. Ja, es hat ja was total Echtes. Oder man traut sich in dem Moment voll viel, wenn man irgendwie so quasi vermeintliche Schwäche irgendwie sagt.
Wenn man es auf der Bühne machen kann, und das ist ja Text, da kann man ja nichts dafür, der Text ist so. Und je echter man bass ist, je echter man unsouverän ist, je echter man wütend ist, je echter man einfach Dinge nicht schafft, umso größer schafft man eigentlich diesen Beruf.
Aber ich finde, das ist ja voll die Herausforderung, auf der Bühne zu stehen und das halt echt umbringen, weil das ist ja das, man will, dass es irgendwie echt ist, aber dann ist es vielleicht manchmal einfach unauthentisch oder sowas.
Ja,
ja. Wie hast du das da hingekriegt jetzt mit 17 oder so, wenn's da ist man ja quasi ein bisschen unsicher, könnte ich mir vorstellen, dass man das dann so umbringt, dass das dann auch die Schulkollegen irgendwie cool und leibend finden. Das ist ja eigentlich voll die Herausforderung. Denke ich mir.
Ja, es fängt so an, dass, wenn man ein Kind ist, das Einzelkind ist, fängt man ganz früh zum Lesen an. Und dadurch tut man immer vorlesen in der Klasse oder ein Theaterstück, wenn man durchnimmt im Deutschunterricht mit verteilten Rollen lesen. Und plötzlich fühlt man sich da den anderen gleichwertig, wo man sonst immer schlechter ist. Und dann vielleicht irgendwann wird man besser sogar oder so, weil das Einzige ist, wo man halt was spürt, dass man da irgendwie was kann. Und das ist dann auch bei den ersten Kabarettprogrammen so gewesen, dass das sicher nicht so super gespielt war, sondern dass man eher das benutzt, dass man dann, selbst nur wie ich in Wien gespielt habe, so als junger Kabarettist, war ja ein bisschen der Bursch vom Land, der da linkisch irgendwie mit seinen Texten auf die Bühne geht. Nur habe ich mir gedacht, ich kann das nicht mit 50 Jahren auch noch machen, das ist seltsam. Und dann habe ich begonnen, Schauspielunterricht zu nehmen. Es war so, dass der Alfred Dorfer und der Roland Thüringer, die haben immer so super gespielt, die waren so gute Schauspieler, und die haben mir gedacht, das möchte ich auch kennen. Und die haben einen Lehrer gehabt, das war der Herwig Seeböck, ein sehr guter Schauspieler und eben auch ein guter Lehrer. Und da war ich eine Zeit lang und das hat mir sehr weitergeholfen.
Bist du dann auch in so eine Farbe hineingetaucht?
In der Farbe? Ja, oder ein Tier. Ja, ja. Aber hauptsächlich hat er gesagt, erstens nutzt dein Dialekt. Der Dialekt ist das Hemd und die Hochsprache ist quasi der Anzug drüber. Also auch wenn du was auf Hochdeutsch spielst, redest du zuerst einmal in deiner Sprache. Dann hat er gesagt, der Schauspieler muss entspannt auf die Bühne gehen, wie ein Peitschen, die ganz entspannt ist und dann knallt es einmal und dann ist sofort wieder entspannt. Das heißt, er hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass man Entspannungsübungen machen, bevor wir gespielt haben. Und das war für mich wie eine Befreiung, weil ich habe immer das Problem gehabt, auf der Bühne war ich verkrampft und habe nur einen Bruchteil dessen zusammengebracht, was ich, wenn ich dann am Abend nach der Vorstellung heimgegangen bin, auf der Straße super kennen habe. In einem entspannten Zustand. Mhm. Und irgendwie glaube ich, dass der Herwig für mich persönlich ganz wichtig war, weil er diese Brücke hergestellt hat. Wie kann man auf der Bühne, wie kann so jemand unlockerer wie ich auf der Bühne locker sein?
Hast du nur ein paar Entspannungsübungen, also im Dialekt reden und...
Ja, ich mache jedes Mal vor jeder Vorstellung mache ich dieselbe Übung. Das ist aber ein autogenes Training, so eine Entspannungsübung. Da sitze ich auf dem Sessel und entspanne halt alle Körperpartien, fließt es so runter und dann fange ich zum Gähnen an, automatisch nach einer Minute. Bin aber nicht miert, sondern einfach nur locker.
Und dann bist du wie diese lockere Peitsche und dann knallt.
Genau.
Wie war denn das, als das angefangen hat? Es gab schon Kabarets von dir in kleineren Locations. Du kommst drauf, hey, da gibt es andere, die sind da irgendwie entspannter oder die können das mit dem Schauspielen besser. Ich möchte noch was dazulernen. In dieser Phase deines Lebens hast du da von zu Hause noch Unterstützung bekommen? Und ich meine jetzt gar nicht notwendigerweise ökonomisch, ich meine es ganz offen. Also weil wir auch gelesen haben, dass du zu irgendeinem Zeitpunkt überlegt hast, möglicherweise Lehrer zu werden. Mhm. Und wir haben dann gesagt, ja, alle Eltern verstehen, was es bedeutet, Lehrer zu werden, aber verstehen alle Eltern, was es bedeutet, Kabarettist werden zu wollen?
Nein. Sie sagen natürlich, Kunst ist brotlos und sie haben recht damit. Also es ist ja nicht dumm. Es ist eine realistische Einschätzung. Ne? Und dann habe ich eben gesagt, ich mache das als Hobby, so wie andere fischen oder sonst was. Und dann haben sie es verstanden und haben gesagt, gut, der hat halt ein seltsames Hobby. Und dann habe ich immer so halb studiert und halb gespielt, ein bisschen schon so in Wien und in so Wirtshaussälen am Land. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss einmal irgendwie eine Entscheidung treffen, weil ich bin mit dem Studium überhaupt nicht weitergekommen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du ein Jahr nur Kabarett, wenn das nicht erfolgreich ist, dann machst du das Studium fertig und machst danach wieder halt irgendwie so lustige Forschungsabende als Deutsch- und Geschichtelehrer. Und dann war das erfolgreich. Und dann war ich aber im Fernsehen, weil ich einen Salzburger Stier gekriegt habe und meine Eltern haben gesehen, der ist im Fernsehen und es war einer leichter einzureden, dass das was wird, was natürlich gelogen war. Es ist völlig bedeutungslos, ob du mal ein paar Minuten im Fernsehen bist.
Ja, für einen selber, glaube ich, macht es trotzdem ein bisschen was, oder?
Nein.
Hat es nichts mit dir gemacht, dass dadurch das paar coole so wieder so ein Slot? Nein,
die habe ich nie ernst genommen. Die habe ich schon kennt. Die Leute vom ORF habe ich schon kennt. Da hat es bei uns am Gymnasium Möck hat's irgendwie die Sendung Klassentreffen gegeben. Das war so von Radio Niederösterreich. Da hat sie ja Schule präsentiert. Und dann habe ich einen Text geschrieben, weil ich war schon ein bisschen der Schülerzeitungsredakteur und der Satiriker. Und dann haben sie gesagt, nein, das geht nicht aus dem und dem Grund. Und dann habe ich wieder verändert den Text, haben sie gesagt, nein, das können wir auch nicht machen. Dann habe ich einen Text geschrieben, wie der ORF sich deppert aufführt, wenn er auf dem Land in eine Schule kommt. Und den haben sie zuerst abgelehnt, aber der Oberchef hat dann gesagt, nein, den nehmen wir, weil da kann man sich als liberal präsentieren und so. Und seither habe ich mir gedacht, braucht man nicht so ernst nehmen. Aber eigentlich, es waren die 70er, du hast sowieso Autoritäten nicht so ernst genommen. Und du hast auch nicht ernst genommen, wenn du mal im Fernsehen warst. Das war alles nicht so. Im Wertekatalog von jemandem, der in die 70er Jahre aufgewachsen ist, wir waren nicht so drauf, dass wir da zu beeindruckend gewesen wären, so geschwind.
Aber ich finde, es knüpft an dieses Thema, was ist Erfolg für jemanden? Für manche ist es ökonomische Freiheit, für andere ist es viel Freizeit haben. Für andere von außen, glaube ich, wirkt es oft so, als naja, wenn du mal im Fernsehen bist, also anknüpfen an den Punkt, dann ist es ja super. Na, dann, aber eben, wenn man es dann selber gehabt hat, dann ja, am nächsten Tag ist eigentlich alles gleich. Man war halt im Fernsehen. Aber hat es bestimmte Momente in deinem Leben gegeben, wo du dir gedacht hast, na, alter Falter, dass das jetzt passiert ist, das ist jetzt schon überdurchschnittlich gut. Für mich.
Ich glaube, es hat wieder viel zu tun mit dem, wie man angefangen hat. Wenn jetzt zum Beispiel dieser Film, der ins Kino kommt, war ich natürlich ganz unsicher, ist das was, ist das nichts, dann probiert man verschiedene Versionen und lädt auch immer ein paar Leute ein, wo man sich denkt, die kenne ich gut, auf deren Urteil lege ich Wert. Und in dem Moment, wo die gesagt haben, das wird was, habe ich schon viel mehr daran geglaubt. Das heißt, im Grund ist Erfolg für mich immer noch, dass irgendeine verzweigte Schulklasse um mich herum sagt, dass das gut ist. Und das Komische ist, dass jeder hat gerne einen Erfolg, so einen quantitativen, aber so voll wichtig ist das jetzt nicht, wie viele Zuschauer der hat am ersten Wochenende. Das ist ein Nebengeräusch. Und es war, wie ein junger Kabarettist war, sind manchmal ganz wenig Leute gekommen. Und für mich war das völlig wurscht, weil ich habe an das geglaubt, was ich gemacht habe. Und vielleicht bin ich mir teilweise sogar gut vorgekommen, dass so wenig Leute zu mir kommen.
Aber ging's oder geht es dir dann zum Beispiel eher darum, dass es was macht mit bestimmten Menschen? Weil das ist vielleicht nicht so leicht messbar, aber man kriegt es ja trotzdem mit. Ah, das berührt. Jemand hat gerade gelacht oder jemand hat geweint. Muss ja nicht jetzt so drastisch sein.
Ja, aber ja. Ja, ich meine, das hast du von Anfang an. Du hast von Anfang an ein direktes Feedback Und deswegen ist dann wahrscheinlich so, dass der quantitative Erfolg oder Erfolg, der sich in Preisen oder irgendwelchen Jurybewertungen ausdrückt, dass die der dann relativ gelassen erwischt. Weil du eh jeden Abend, du musst eh jeden Abend rausgehen und da sitzen erwartungsvolle Menschen und es wäre schon geschickt, wenn sie am Schluss das Gefühl hätten, sie haben eine sinnvolle Zeit verbracht. Und ja, mit den Wertungen von irgendwelchen, weiß ich nicht, gesellschaftlich relevanten Beurteilern war ich eigentlich relativ locker, was schon schlimm ist, so richtig eine schlechte Kritik. Und zwar eine schlechte Kritik, die auch noch recht hat, das ist mir auch schon passiert, wie ich jung war und Kabarett gemacht habe. Ich habe so ein Kabarett gemacht, das war nichts für mich. Die ersten Programme, das war so politisch aktuell und das war seltsam. Aber ich hab mir halt gedacht, das passt so. Und dann habe ich einen richtig schieren Verriss gekriegt, der aber noch dazu recht gehabt hat. Das ist sehr schlimm, aber war gut letztendlich.
Na, wie bist du mit umgegangen, wie das passiert ist?
Ja, ich habe Magenweh gehabt ein paar Tage und dann habe ich gesagt, der hat recht ein bisschen. Der ist vielleicht ungerecht, ja, manche Sätze waren schlimm, aber irgendwie hat er recht. Und wenn ich das auf Dauer mache, als Beruf, dann sollte ich eigentlich eine Form finden, wo ich meine Stärken mehr reingeben kann.
Was sind deine Stärken?
In dem Fall war es ein Kabarett, das sich mehr mit Menschen beschäftigt, mit dem Politischen, im Privaten und nicht mit Tagespolitik. Insgesamt meine Stärken sind, glaube ich, dass ich sehr freundlich bin, gut zusammenarbeiten kann mit Menschen. Das beinhaltet die Fehler, dass ich zu oft Ja sage, dann eine Wut habe. Nicht nur auf mich, sondern auch auf die, denen ich nur Ja gesagt habe und die das dann einfordern. Ich habe immer ein unausgewogenes Verhältnis zwischen mir und der Schulklasse.
Auf mich wirkt das jetzt so, als ob hier ein absolut tiefenentspannter Mensch mit in dir sitzen würde.
Ja.
Und ich frage mich trotzdem, bei dem, was du alles schon gemacht hast, bist du auch irgendwie getrieben oder was treibt dich an? Ich kann es nicht genauer fragen.
Also zum Beispiel, jemand dann doch, du machst jetzt ein Kabarettprogramm nach der schlimmen Kritik, da kommt keine einzige tagespolitische Geschichte vor. Alle Leute warten jetzt seit 3 Programmen drauf, das ist genau der Erfolgsrezept und das lässt bleiben. Und es ist gut gegangen. Ich habe mich viel wohler gefühlt und es war eigentlich auch besser, was ich gemacht habe. Und wahrscheinlich ist seither die Challenge immer, die mich hinbringt, dass ich mich mit einem Schreibbuch hinsetze und Lust habe zum Schreiben oder zum Spintisieren, dass ich mir denke, jetzt magst du irgendwas, das hast, oder ich büte mir das vielleicht nur ein, aber das hast du noch nie probiert. Das ist wieder ganz eine andere Baustelle.
Und führt das zur Überlastung? Also zum Beispiel, ich denke mal, Regie ist ja ein Riesenaufwand.
Das ist so ein anderer Bewerb. Regie ist natürlich nicht das. Was ich mir jetzt meine, ist, warum ich zum Schreiben anfange an einem Projekt. Alles andere sind Folgeerscheinungen. Und Regie ist so ziemlich das Stressigste, weil du am Set einfach viel zu wenig Zeit hast und Dinge schnell entscheiden musst und wenn du ein Problem hast, schnell lösen und die letzte Verantwortung hast in der Regie, dass das am Schluss gescheit wird, weil du hast nur den heutigen Tag für diese Szene. Das mag ich nicht. Das ist aber ein unangenehmes Nebengeräusch, das ist nicht die Arbeit, die ich wirklich richtig gern habe. Gern habe ich die Phasen, wenn ich schreibe, oder wenn ich im Kammerl sitze mit dem Editor und wir schürfen und schauen, was ist noch drinnen in dem Film. Oder, das muss man schon auch sagen, wenn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler plötzlich so aufblüht und irgendwie viel mehr macht, als im Drehbuch steht und viel besser alles wird dadurch. Das sind so die Momente.
Andrea lässt sich scheiden. Das ist der Film, der jetzt rauskommt von dir. Wir konnten ihn sehen. Weil du das jetzt gerade gesagt hast, als erstes eine vielleicht technische Frage, nämlich wie viele Drehtage hattet ihr?
33. Ist luxuriös im Vergleich zu Fernsehfilmen zum Beispiel. Tatorte werden in 21 Tagen dran.
Und wie viel hättest du gerne gehabt?
Ach Gott, 50 wäre super. Da könnte man manchmal, wenn was nicht funktioniert, könnte man sagen, ach, machen wir morgen weiter oder überlegen wir uns das, drehen wir nächste Woche wieder. Das wäre super.
Aber wer legt denn das fest, die Drehtage, das Budget?
Das Budget, genau. Du schaust, wie viel Geld du kriegst und dann schaust, okay, wie du das irgendwie hinkriegst.
Und bist du dann auch die Person, die dann um Förderungen ansucht oder dann anklopft und sagt?
Das ist die Filmproduktion. Aha. Die Produktionsfirma macht das.
Okay, und der Film Andrea lässt sich scheiden. Warum wolltest du den machen?
Den wollte ich machen, weil ich mir gedacht habe, ich würde gern noch einen Film über Stadtmenschen, gerne einen Film über Landmenschen machen, weil vorher war Wilde Maus. Ne? Ich habe Lust gehabt, ein bisschen auf diese Welt, auf dieses Mikrokosmos-Land, wo ich mich halt auch ganz gut auskenne, sozusagen meine Arbeit zum Thema Land, mein Statement zum Thema Provinz, so wie ich sie sehe und erlebt habe. So. Und dann diese Challenge, von der ich geredet habe, die war so, dass ich mir gedacht habe, ich hätte gerne mal in einer Komödie, wenn wirklich was ganz Tragisches am Anfang passiert und dann möchte ich schauen, wie es dann weitergeht und welche Art von Komödie dann passiert.
Also wir dann jetzt nicht so viel spoilern, würde ich sagen, oder, in dem Film. Du musst halt vielleicht kurz erzählen, was in dem, also wie viel du erzählen willst.
Ja.
Sag einmal kurz, um was da drinnen geht.
Es geht um eine Polizistin am Land, die Birgit Minichmeier spielt und die will eigentlich weg, die will nach St. Pölten, um dort Kriminalbeamtin zu werden, weil sie vor einer Scheidung steht, weil das alles nicht so ist, wie sie sich gedacht hat. Sie hat geglaubt, sie kann dort leben, wo sie her ist. Sie mag gern daheim sein. Sie möchte auch gern dort arbeiten. Das heißt, sie versucht, eine korrekte Polizistin zu sein, kennt aber jeden Alkoholenker. Und irgendwie ist sie am Anfang vom Film so weit, dass sie nur mehr weg will. Und dann passiert ihr ein ganz tragisches Missgeschick und dadurch ist dieser Weg versperrt. Und plötzlich beginnt diese korrekte Polizistin zu vertuschen, was nur irgendwie geht. Ja, ich spiele wie einen anderen. Ich bin der, der dann glaubt, er ist schuldig an dem, was sie gemacht hat. Und bei mir ist es eh schon wurscht, weil ich in einem baufälligen Haus als trockener Alkoholiker lebe und quasi abgeschlossen habe mein Leben.
Du tanzt auch?
Ja, ja.
Ich weiß nicht, warum man das so eingeschossen ist.
Es ist ein Musical-Film.
Ich mochte das Tanzen. Mich hat das so, mich hat das so gefreut. Ich habe mir gedacht, ich glaube, ich tanze auch so.
Das geht, funktioniert nur, weil zwei Menschen tanzen, nämlich die Maria Hofstetter tanzt eigentlich gerade einen Kurzurlaub, kann man sagen. Die ist gerade in Spanien oder irgendwo oder in Italien, in Süditalien. Die tanzt und daneben tappt sie halt wie ein besoffener Teddybär. Also es ist dieses Gesamtbild.
Ja, gute Szene. Wo habt ihr das Draht? Also diese Szene, welcher Disco war das?
Haben wir Draht in der Disco Tanz Royal in Neumarkt an der Ips. Und Neumarkt an der Ips ist quasi gar nicht so weit von mir, wo ich herkomme. Und es ist tatsächlich die Disco, wo ich als Jugendlicher manchmal drinnen war. Und jetzt ist sie nur mehr Samstag und Sonntag im Betrieb und ist so eine Single-Disco für Senioren. Und dieselben Leute, die damals dort waren, kommen jetzt wieder, wenn sie gerade eine Scheidung haben oder manchmal ist auch nur die Frau auf Kur und, oder der Mann. Und die shaken dort, eigentlich shaken die gar nicht, die tanzen sehr gerne Rock'n'Roll oder Disco Fox und so und shaken sie da weg jedes Wochenende.
Das ist genau das, was ich gemeint habe. Wenn ich in Pension bin, dann gehe ich dorthin. Und das ist dann der Stress, den ich habe. Wie komme ich am Montag dahin?
Ja, wie kommst du am Montag hin?
Ja, oder wann auch immer das ist, am Sonntag.
Ist nur am Wochenende. Der Stress wird ja sehr, was tust du den ganzen Tag dazwischen?
Nein, ich glaube, das wird kein Stress. dieser Film ist auf irgendeine spannende Weise so menschenfreundlich. So auch schwierige Charaktere werden so, sympathisch ist jetzt nicht das Richtige, aber so, man nimmt sie alle so an.
Echt irgendwie.
Aber nur echt könnte ja auch ein Arschloch sein, aber irgendwie da ist was, das Wort, das wir hatten, war menschenfreundlich. Und ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, weil vielleicht geht es an deiner Wahrnehmung ganz vorbei, aber ich wollte es ansprechen und dich fragen, was tust du da?
What is happening? Ich glaube, das erste war mal Vermeidung, der erste Gedanke, ich wollte vermeiden, diesen Film zu machen, dass am Land alle depperter und besser sind wie in der Stadt. Ich habe als Kind und auch später immer das Gefühl gehabt, ich habe ja einige Dinge erlitten, kann man so sagen, weil ich ein bisschen sensibler war wie die Umgebung. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das base ist. Sondern es ist eher so, sie sind mir immer wie Elefanten vorkommen, die so eine dicke Haut haben und irgendwie botschert umeinander und dann ist leider eine Verletzung. Ich weiß, was sagst du jetzt dazu?
Ja.
Also am Bauernhof aufgewachsen. Ich hab so das Gefühl gehabt.
Einfach oft sehr direkt.
Direkt, brutal ins Gesicht, Arsch ins Gesicht und so. Ist vielleicht nur als Schmähgemeint.
Ja.
Ja, teilweise auch nicht.
Ja.
Als Frau hat man nur mehr andere Sicht auf bestimmte Witze, das kommt auch im Film vor. Ne? Ja. Also Aber es ist nie so dieses absolut Böse, sondern es sind halt so traurige Elefanten im Porzellanladen. Und das war mir wahnsinnig wichtig, dass da niemand irgendwie denunziert wird, sondern dass das lauter Leute sind, die, wie wir in Oberösterreich sagen, auch nicht auskennen. Also ich bin ja gebürtiger Oberösterreicher, aber so an der Grenze. Ja, man kann nicht aus. Das heißt, du kommst nicht aus deiner Existenz aus. Du bist halt so, wie du geprägt worden bist von deiner Umgebung. Ja. So.
Und bei dem Drehbuch, wie lange hast du da dran geschrieben, bis du die Geschichte gehabt hast? Oder bist du einfach, keine Ahnung, in irgendeinem Kaffeehaus mal wieder gesessen und dann hast du gedacht, das ist es jetzt? Oder wie entsteht das bei dir, dass du dann denkst, okay, den Film schreibe ich jetzt da?
Ich habe geschrieben im Jahr 20, also Corona war eine richtige Hilfe, Konzentrationshilfe. Es war so geplant, ich habe mir gedacht, im 20er Jahr schreibe ich viel, ein Kabarettprogramm und parallel ein Drehbuch, das wird ein totales Schreibjahr. Also ich und Bill Gates, wir haben die Pandemie vorausgewusst. Und gibt es ja so eine Verschwörungstheorie, ne, dass Bill Gates das schon gewusst hat und so.
Und Hader angeblich.
Und Hader, auch, genau. Ja. Und dann habe ich halt Abwechslung geschrieben und das ist bei mir so, dass ich immer gern am Vormittag in einem öffentlichen Raum sitze, in einem Café oder irgendwo und schreibe in ein Schreibbuch. Das tue ich mir leichter, wie wenn ich vor dem Computer sitze, schon in der Früh. Das mag ich überhaupt nicht. Und am Nachmittag gehe ich mit dem, was mir eingefallen ist, vor dem Computer. Und das war in der Pandemie ein bisschen blöd, weil da hat man nicht ins Café dürfen. Also habe ich irgendwie das Arbeitszimmer, war dann ein Kaffeezimmer, da war nur ein Tischl und da habe ich dann Kaffeehaus gespielt und dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen und habe dort in den Computer reingeklopft. Aber es ist am Anfang so, dass man eher mal Pläne wälzt und Dramaturgien macht und Pfeile zeichnet und kritzelt und es dauert eine Zeit, bis man schreibt. Und wenn man dann richtig einen Schreibflow hat, dann ist es super. Dann schreibt man sich ja wieder von dem Plan weg, den man dann natürlich ändert. Und dann fällt einem wieder nichts ein, dann macht man wieder einen Plan, so tut das hin und her.
Gibt es da so eine Stelle, wo man sich dann denkt, boah, es ist alles ein Scheiß, es wird nichts?
Ja, oft.
Ja?
Ja, klar. Oder es gibt eine Stelle, wo man sagt, ich weiß jetzt nicht, wie soll es jetzt weitergehen?
Und dann muss man dranbleiben.
Dann ist gut, wenn man dranbleibt. Oder man denkt sich, womit rechnet das Publikum jetzt am allerwenigsten? Das ist immer meine Überlegung, wenn ich gar nicht weiter weiß, denke ich mir immer, womit rechnen sie jetzt überhaupt nicht? Ist das möglich? Kann ich das erzählen? Oder auch eine Methode, die ein bisschen dümmlich ist. Es gibt ja so Drehbuchschulen, so amerikanische, da gibt es ja alle möglichen Namen, Save the Cat und so weiter, alle großen, die gibt es lauter so Bücher, wie sind Drehbücher. Und die sind immer total schematisch. Das ist wie die Bibel, weil in Amerika alles immer so in Regeln hingeschrieben wird, wie die 10 Gebote. Und dann denkst du, jetzt legst per Gaudi, legst einmal so ein Raster drüber, Heldensage oder irgend so ein komisches Regelwerk und sagst, was soll laut der totalen Hollywood-Regel jetzt in meinem Film passieren? Und lustigerweise, obwohl das überhaupt nicht, aber man hat dann plötzlich irgendeine Idee. Die ist vielleicht das Gegenteil von dem, was dort steht, oder es ist genau das. Ja.
Und ist in deinem Fall, wenn du Drehbuch schreibst, ist das von Anfang bis Ende ein Prozess, den du alleine machst? Oder hast du dann irgendwann andere Menschen oder ein Team dabei? Oder wird das dann noch, keine Ahnung, erweitert durch?
Bei Kabarettprogrammen völlig allein bis zum Proben. Bei Drehbuch total anders. Immer jede Fassung wird von ein paar Leuten gelesen. Oft auch von verschiedenen.
Was sind das für Leute?
Aus meiner Umgebung, die teilweise filmaffin sind, teilweise auch gar nicht. Für mich ist so ein Feedback total wichtig, damit ich ein bisschen die neue Fassung weiß. Weil wenn du mal eine Fassung fertig hast, denkst du immer, das ist das Beste, was je geschrieben worden ist. Und dann brauchst du wieder ein paar Leute, die dich wieder runterholen.
Da muss man, glaube ich, sehr konsequent sein und ausdauernd, dass man das machen kann. Weil wie viele Fassungen schreibt man da für ein Drehbuch?
Ich persönlich schon zweistelliger Bereich.
Was?
Ja.
Arg. Und ja. Da schreibt man ja immer wieder, also nicht immer.
Nein, man
das
düftelt,
Gleiche.
Man düftelt ja nur. Aha. Man düftelt und verschiebt was, man bemüht sich, einen Dialog noch knapper zu machen. Ich düftel gern. Oder man reißt ein bisschen was nieder. Es gibt so Phasen im Drehbuch, wo man sagt, das gehört alles weg. Das war bei Wildermaus. Da habe ich irgendeine Fassung gehabt, da habe ich mir gedacht, das ist alles ein Scheißdreck. Und dann habe ich einfach nur im Buch in der Mitte einen Strich gemacht und habe gesagt, was gefällt mir an der Fassung jetzt und was möchte ich wegkommen. Und dann habe ich versucht, mit dem, was überbleibt, die Geschichten euch zu erzählen. Aber das sind alles so, das machen alle, die Drehbuch schreiben, dass es so Phasen gibt, wo man wieder Luft reinlässt und kreativ und sich nicht kontrolliert fühlt, sondern intuitiv was rein. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo man ausmisten tut. Das sind so verschiedene Vorgänge.
Ja. In diesem Film geht es auch um Ehrlichkeit, innere Prozesse. Und ich frage mich so, warum ist Ehrlichkeit eigentlich wichtig? Warum ist es auch teilweise so schwierig? Weißt du,
naja, ich habe ja viel gelungen in der Schule, aus Gründen der Konfliktvermeidung und würde das immer noch gern machen. Ja, ist super eigentlich. Eigentlich Lügen ist ja super. Lügen ist auch oft ganz praktisch. Lügen, vielleicht haben sie viele Leute schon nicht umgebracht, weil sie immer gut angelogen haben. Ne? Aber es ist natürlich schlecht, zum Beispiel für Beziehung ist ganz falsch und so. Und in diesem Wechselspiel, nachdem man selber in dem gefangen ist, schreibt man dann auch so Dinger hin. Aber ich kann nichts, also ich weiß nicht Bescheid drüber. Ich bin eher ein Opfer.
Konfliktscheu, ja. Das ist, also ich glaube, ich mache das auch so ein bisschen wie du. Das fällt mir immer das sein, wieder auf.
Ich denke mir immer.
Das ist doch, was reden die, was sagen die anderen? Ist das auch so eine Angepasstheit
vom Land? Und das kriegt man schon so klar mit. Mhm. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wenn ich Nein sage irgendwo.
Ja. Und auch die Gemeinschaft, man darf ja gerade am Land, wenn es so eine kleine Gemeinschaft ist, muss der für alle da sein. Wenn der Pfarrer jetzt irgendein Festl macht, dann musst du helfen und was mit. Also man ist irgendwie so, das ist so eine Gemeinschaft, was ja schön ist, aber gleichzeitig fühlt man sich immer so verpflichtet. Mhm. Oder?
Ja, ja.
So kommt es mir vor. Und ich kann auch nicht leicht Nein sagen.
Man hat immer das Gefühl, irgendeine Katastrophe passiert, wenn ich jetzt Nein sage. Und ich denke mir, vielleicht ist das, wenn man als Kind einmal irgendwas nicht gemacht hat und man ist falsch angeredet.
Ja, ja, ja. Man wird nicht mehr gemacht, weil man jetzt Nein sagt.
Mhm. Das heißt, der Liebesentzug ist
eine
berühmte ländliche Methode, die Kinder nicht zu viel schlagen zu müssen.
Oh je.
Ja, es ist halt eine andere Art von Schlagen, der Liebesentzug.
Ja. Das gehört sich halt einfach nicht. Aber ja, konfliktscheu. So,
ich meine, es ist halt so, in der Stadt, wir können uns aussuchen, wen wir treffen und wir treffen quasi nur Leute, die wir eh gern treffen wollen und die Leute am Land haben dauernd mit anderen Meinungen zu tun und da entsteht so eine andere Deformierung.
Ja.
Wir sind auch deformiert, weil wir dieselben Podcasts hören, dieselben Zeitungen lesen, in dieselben Lokale gehen und die sind deformiert, dass dauernd Leute treffen, die ganz anderer Meinung sind und sie dürfen sich nicht zerstreiten, weil es dann Kannst du nicht mit alle zerstreiten, denken sie sich.
Naja, in Wien, wenn jetzt wirklich irgendwie, sagen wir mal, ein Nachbarschaftsstreit war, du könntest ja einfach weggezogen werden, es dir wirklich am Arsch geht.
Ja.
Aber was tust du, wenn du jetzt da zum Beispiel ein Haus gebaut hast am Land und irgendwer nebenbei ist scheiße, dann versuchst du, dass du das abfederst in irgendeiner Art und Weise, weil du kannst ja nicht weggehen. Das ist mit so vielen Sachen verknüpft. Ja, vielleicht ist es wegen dem. Aber wie war das dann für dich, wie du jetzt wieder am Land warst, die ganze Zeit, so 33 Tage?
Ich bin ja nicht weg. Aha. Also ich meine so weg in der Form, dass ich überhaupt nie rausgefahren darf. Ich habe meinen Bruder draußen, der hat den Bauernhof übernommen, besucht man natürlich. Und ich habe einen sehr guten Freund noch in meinem Heimatort, den ich auch versuche regelmäßig zu sehen. Dann habe ich zwei künstlerische Partner, die spielen auch in dem Film mit. Das sind zwei Nöchlinger, die wirklich kleine Spielfilme machen. Und der eine, der Karl Furt-Lehner, hat zwei abendfüllende Spielfilme gemacht mit einem lächerlichen Budget. Ja. Das heißt, ich habe dort schon Leid und ich kriege Dinge mit.
Aber hat sich durch diese vielleicht sowas wie Zuspitzung, die das Drehbuch kreiert hat, so eine bestimmte Szene wird eben in 33 Tagen versucht mal aufzunehmen, Szenen, hat das trotzdem deinen Blick auf irgendetwas verändert?
Nein, man stellt ja eigentlich beim Film eine künstliche Realität her. Man stellt die Realität her, so wie man es sich im Drehbuch vorgestellt hat. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Unsere Absicht war zum Beispiel nie irgendwas Lustiges dazu machen, von der Ausstattung was dazu bauen lassen, was irgendwie witzig ist oder komisch oder sonst wie, sondern wir sind sehr dokumentarisch herangegangen, wir haben unsere Schauplätze gesucht. Und ganz, ganz feine gefunden teilweise.
Ja, der schöne Kreisverkehr zum
genau,
Beispiel.
Genau, der Zwiebelkreisverkehr von Unterstinkenbrunn. Und das heißt, du bist so damit beschäftigt, diese Realität, diese Vorstellung zu einer möglichst glaubwürdigen Realität werden zu lassen, dass du jetzt dich nicht damit beschäftigst, wie es gerade am Land ist. Ja, du schaust nur, dass du die Komparsen auf Laune hältst und du verwendest, du hast einen Blick für alles, was du verwenden kannst. Das ist wie wir, also da kommen zwei, drei Damen in das Bäckereicafé, wo Draht wird, die einfach richtig echt ausschauen und sagen, haben's Zeit, zwei Stunden, wir brauchen sie, könnten es da durchgehen. Und dann hast du diese zwei Damen im Hintergrund, die nie beim Film mitmachen wollten, aber du denkst da, das ist so typisch, das hätte ich gern drinnen. Du verwendest eigentlich nur.
Aber dennoch ist es ja so, dass also du hast gesagt, 2020 hast du begonnen mit dem Drehbuch und jetzt sind wir Anfang 24, da ist ja Zeit vergangen. Ich meine, ja, auf jeden Fall bist du ein anderer Mensch, auf bestimmten, so wie wir alle quasi, es ist einfach ein paar Jahre sind vergangen. Aber dazu, also ich habe irgendwie diese Vorstellung, eine Fantasie, dass wenn man an einem Projekt eine längere Zeit ist, dass da eh ist man dasselbe, aber vielleicht hat man trotzdem auch irgendwas, vielleicht gelernt oder hat sich was verändert in einem, das man auch sogar benennen kann. Ist das so in diesem Fall? Muss ja nicht sein.
Ich bin jetzt nicht nur durch den Film die letzten zwei Jahre mit dem Film herumgegangen, sondern ich habe mein Programm gespielt, habe mein Programm verändert, hoffentlich weiterentwickelt. Bin geprägt davon, dass ich jetzt zu viel gespielt habe, zu viel herumgefahren bin im ganzen deutschen Sprachraum, ein bisschen gerade an dem Punkt bin, wo ich sage, ich muss ab jetzt was verändern. Ich war so begeistert darüber, dass ich ein neues Programm habe, dass ich einfach zu viel ja gesagt habe. Und jetzt versuche ich wieder sowas wie freie Monate zu haben, auch zum Nachdenken, was ich vielleicht angehen möchte und so. So geht es mir gerade. Zu viel Arbeit und jetzt ein bisschen weniger.
Das heißt, wenn jetzt einmal der Film losgeht und möglicherweise Presseaktivitäten wieder runtergehen, dann wirst du ein bisschen mehr Zeit für dich
haben. Das ist so. Bei mir, Presseaktivitäten gibt es bei mir immer nur, wenn ich irgendwas Neues habe, dann bin ich sofort weg. Das geht. Also ich hab die Erfahrung gemacht, das ist sogar gut, weil man hat eh nicht immer was Interessantes zum Sagen. Und wenn man nur alle paar Jahre dann einmal aufzeigt, ist das, entspricht das auch dem, was man anzubieten hat an Weisheit oder an Input.
Du, sag mal, was hat dir am meisten Spaß gemacht, an dem Film zu machen jetzt da?
Ja, das Bedauerliche ist, dass das Lustigste für mich immer das Schreiben ist, also das, was ich allein mache. Das Zweitlustigste ist das Schneiden, was man meistens zu zweit macht. Und das Drittlustigste ist, mit Schauspielerinnen und Schauspielern zu arbeiten und es entsteht ganz was Feines. Das, was weniger Spaß macht, ist die Vorbereitung, weil das ist immer unglaublich logistisch. Du musst so viel um und um fahren, bis du alle Schauplätze beieinander hast. Es ist so eine Sammelarbeit. Und Logistik heißt dann auch, dass man mit alle Departments redet und Kostümproben und die Ausstattung durchgehen. Und es ist so viel Logistik. Das macht nicht so einen Spaß. Und der Stress macht auch keinen Spaß.
Und was ist, wenn man dann einfach später dran ist? Also wenn man das schleifen lässt? Und
dann hast du ja noch mehr Stress.
Hat man dann.
Ja, also du kannst alle... Das Einzige, was du machen kannst, damit du beim Drehen dann nicht den Vollstress hast, ist, dass du möglichst viel vorbereitest.
Aha. Okay. Aber ich stelle mir zum Beispiel so Casting voll lustig vor, dass man da die Schauspieler und die Schauspielerinnen findet. Oder rufst du da einfach so deinen Katalog durch und Leute, was du denkst, hey, da könnte gut
passen? Nein, ich habe beim Schreiben immer mehr Leute, also was die wichtigen Rollen betrifft, habe ich einfach immer mehr Leute im Kopf.
Ah, du warst schon vorher?
Ich war sehr früh, habe ich gewusst, dass die Birgit da vorkommen soll und ich. Und dann sind alle nach der Reihe so, die Wichtigen sind eigentlich ohne Casting, sondern die entstehen im Kopf und man hofft und schreibt dann ein bisschen für sie und hofft, dass sie ja sagen. Und
rufst du denn dann persönlich an?
Ja, klar. Das ist nichts mit Agenturen und so. Die rufe ich selber an.
Ein Robert Kratke, kannst du mal kurz durchlaufen?
Der hat nur gesagt, beim letzten Film, er will ja mal Komparse sein, aber ich gesagt, dann soll er das machen.
Ja. Wir können uns auch anmelden, gell? Also, wenn du wieder mal
jeder was Zeit, machst,
ich stehe mich gerne in ein Kaffeehaus und gehe da so durch oder so. Keine Ahnung.
Und eigentlich habe ich gecastet nur für die sehr kleinen Rollen. Aber sonst ist das so eine handgeschnitzte Geschichte. Das ist eigentlich die Qualität von so einem österreichischen Film, dass du eben nicht jetzt große Castingprozesse hast und irgendwelche, die Leute von überall her zusammenfliegen. Gut, die fliegen oft trotzdem, weil sie gerade in Deutschland arbeiten, aber dass das so was ist, wo man eigentlich mit Freund arbeitet.
Ich wollte gerade fragen, ob das auch irgendwie Freundschaften abbildet.
Zumindest gute, extrem gute Arbeitsbeziehungen. Freundschaft, finde ich, ist ein bisschen ein großes Wort, aber dass man mit Leuten, die man mag, arbeitet, das ist eine große Qualität. Und das kann man halt bei so einem, wenn man nur alle paar Jahre einen Film macht, kann man sich das leisten, sozusagen.
Ist das dann auch so ein Lebensprivileg, das du dir erarbeitet hast? Oder?
Ja, erarbeitet habe ich auch ein bisschen, aber eigentlich ist die volle Sau. Also es ist so ein Glück, ne? dass dann zuerst einmal so einen Beruf findest, wo du generell so unabhängig bist wie als Kabarettist. Weil ich kann heute was auf einen Zettel schreiben und morgen auf der Bühne vortragen. Ich brauche keine Produktionskosten, nichts. Ne? Und von dieser luxuriösen Position dann hier und da einen Film machen. Ein bisschen kleine Abhängigkeiten schaffen, damit man wieder Lust hat dann auf die Unabhängigkeit als Kabarettist, die dann mit der Zeit vielleicht langweilig wird. Also voller Luxus und volles Glück, weil das kannst du nicht erarbeiten. Da hast du einfach, kannst nur ein paar, weiß ich nicht, Chancen nutzen oder so.
Tja, jetzt haben wir es schön durch.
Jetzt haben wir alles definiert, alles abgeklärt, durchgekaut. Aber mir fällt jetzt auch nichts ein, worüber wir reden können, dass ich total die Fassung verliere.
Das war nie unser Ziel, weder
bin
bei dir
so, ich bin noch so, ich bin auch so jetzt in der Stimmung, der Film ist fertig, ich kann eh nichts mehr machen. Und die Schulklasse rund um mich hat gesagt, er passt. Ja.
Aber hast du es auch gespielt?
Nein. Ich habe es ist so, es war viel stressiger als Wilde Maus, weil Wilde Maus war in Wien und du fährst gemütlich da deine Filmsets an und hast immer, wenn es einmal Regen, der falsches Wetter ist, hast du irgendeine Wohnung, wo du dran kannst, weil die ist für die ganze Drehzeit eingerichtet und so. Es war voller Luxus. Und jetzt bei Andrea lässt sich scheiden, ganz viel Schauplätze, wo du immer erst hinfahren musst, dadurch viel weniger Zeit zum Drehen. Du kannst dann immer dorthin. Es war der volle Stress. Und man ist dann so, man speichert nur die Dinge, die schiefgegangen sind. Das heißt, ich war wirklich nach dem Dreharbeiten, war ich der tiefen Überzeugung, jetzt hast du wirklich einen Vollscheiß gebaut. Wirklich. Und zwar ohne Koketterie oder so. Und ich habe mich schon gefürcht aufs Schneiden. Und dann haben wir zum Schneiden. Und während des Schneidens ist dann immer die Stimmung besser geworden, weil man dachte, das hat funktioniert. Und vor allem der Roland Stöttinger, mein Editor, der kann so elegant an Dinge vorbeischneiden, die nicht funktioniert haben. Weil mir war im Kopf, habe ich vor allem gehabt, die Szene haut nicht hin. Das ist total schief gegangen. Wie mache ich das? Und dann, der ist wie ein Chirurg gewesen. Das war großartig. Ja. Und dann wird die Stimmung besser. Sukzessive.
Ja. Aber beim Drehbuch selber vorher, hast du es gespielt?
Beim Drehbuch ist es so, dass man, das macht man nicht so allein am Schluss dann mehr, weil dann kommen die Schauspieler, dann macht man eine Leseprobe mit einer, einzeln am besten, zuerst einmal, dass man Zeit hat zum Reden. Dann übernimmt man viel von denen, was sie vorschlagen, weil das sind ja auch gute Leute, die ihre Rolle genau anschauen. Und dann ist es schon so ein Produkt von mehr Menschen, so wie ein Film halt immer ein Produkt von viel Menschen ist. Und dann ist man schon so drinnen, dass man nicht das Gefühl hat, jetzt ist das Drehbuch auf irgendeinem Stand, sondern man weiß ja genau, jetzt wird probt, dann ändert man wieder was, man ändert ja bis zum Schluss dauernd was. Also es gibt nie irgendeine Gewissheit oder so. Die gibt es auch beim Kabarett nicht. Nur beim Kabarett kannst du morgen schon wieder was besser machen, als es heute war. Mhm. Und beim Film ist irgendwann fertig. Du kannst nichts mehr tun.
Und dann ist der Kinostart.
Das wäre die Vorstellung von Hölle, wäre wirklich, ich hätte einen Film, den ich absolut nicht mag, der richtig schief gegangen ist. Ich muss aber irgendwie mit dem Verleih dann irgendwie da herumfahren und sagen, wie toll der Film ist. Da würde ich ja vielleicht eine Krankheit kriegen.
Ja, aber es wirkt jetzt wirklich nicht so, als wäre das der Fall gewesen.
Nein, jetzt bin ich wieder, ich bin ganz versöhnt, ich gefällt viel Leuten. Die Leute vom Land sind besonders begeistert, weil die Details stimmig, oder?
Es gibt da super Szenen, ich würde jetzt nicht verraten, aber da reden wir dann nachher nochmal drüber. Die ist, da habe ich so arg gelacht, aber halt, ich habe nicht lachen dürfen. Also, ja, ich glaube, das magst du eh gern, wenn das passiert bei Leuten, oder?
Ich mag gern, und das war bei ein paar Screenings jetzt bei dem Film, dass die Leute so gelacht haben, so erstaunt, dass sowas lustig sein kann.
Ja.
Oder und zwar auch verschiedene Leute bei verschiedenen Stellen gelacht haben. Also es ist so ein bisschen wie bei den Kabarettprogrammen. So, dass es gibt nicht dieses Gruppenlachen, es ist so. Und es gibt auch unterschiedliche Reaktionen. Also manche finden das nicht, dass ich nett zu den Menschen bin. Manche sagen, es ist arg, es sind nur besoffene, grausliche Mauner und es ist total triest und so. Und andere sagen, es war so lustig. Das ist auch spannend bei dem Film, dass der der kann oszillieren in verschiedene Richtungen.
Also meine Abschlussfrage ist, was auch immer du dann noch machst, aber ich würde gerne wissen, weil du jetzt mehr Freizeit haben wirst,
ja.
Wie wird dann so ein guter Tag aussehen?
Ein guter Tag würde so ausschauen, dass ich ein paar Bierchen nehme, mich in den Zug setze oder ins Auto und fahre irgendwo hin. Am besten, wo ich gar nicht die Sprache verstehe. Und also wenn ich sage, man hat sich erholt und so, also so richtig danach. Und dort ein paar Tage lesen, spazieren gehen.
Wäre das
eher gern auch zu zweit.
Am Meer oder ist das ganz egal?
Ja, ich komme vom Bauernhof, dadurch ist eher das Meer. Aber es gibt da so Bergregionen, ich mag ja total Bergregionen, aber ich habe es dann gern, dass ich wirklich die Sprache nicht verstehe. Und das ist in Österreich ganz schwierig. Ne? Ich fahre ja überall immer dumm, ich verstehe sogar die Vorarlberger mit der Zeit. Also es ist meistens irgendwo so. Also rundherum gibt es ja so viele Länder, wo man die Sprache nicht versteht.
Ja. Ich muss jetzt auch noch dazu sagen, das Auto und das Fahren und die Wege, das war von dir ein Punkt.
Ja, ich habe das Gefühl gehabt, du hast keine Autos und Wege und Fahren. Du sitzt gerne in Autos. Autos haben einen großen Stellenwert, glaube ich, in deinem Leben. Da war es jetzt der Opel Astra oder Rode.
Naja, ich hab keine Nicht-Beziehung zu Autos, das stimmt.
Ja.
Weil das eine ist, dass ich halt als Bauernkind lernt man sehr früh Traktor fahren. Mit 10 Jahren sitzt man schon am 18er Steirer-Traktor oben.
Ja.
Dann mit 12 fängt man schon an, Auto fahren auf dem Güterweg. Dann liefert man schon zur Sammelstelle die Milchkadeln hin am Anhänger, Auto mit Anhänger, weil dort in die Güterweg kommt eh keine Polizei hin. Also man wird früh damit bekannt gemacht, das stimmt. Und es ist halt so, die Autos in einem Film sagen erstens was über die Figur aus und zweitens haben Auto immer einen Sound. Und Ton ist ja sowas Wichtiges im Film, vor allem, wenn man keinen Score hat. Ich hab ja keine Filmmusik, die da irgendwas untermalt oder so. Und da ist ganz wichtig, so verhungerte Autos. Meine Figur, die immer ganz langsam fährt, aber ganz hochtourig immer an alten Opel und so. Das ist auch Musik, das ist nicht nur Bild.
Hm.
Und das ist Charakterisierung. Drum, das geilste Auto vom Sound her war eigentlich der Renault in Wilder Maus. Der hat so. Also normalerweise kommen sie oft daher und sagen, wir machen da einen eigenen Ton. Aber meistens, ich habe wirklich einen tollen Toner gehabt am Set. Also wir haben immer die Originalsachen verwendet, was sie in die Motorhaube eingebaut haben. Das ist Musik. Ich bin aber nicht der so, ich mag keine Cabrios oder Sportwagen oder so.
Kommt das Musikgymnasium da durch? Ja, der Sound, diese Fliegen so am Anfang.
Ja, genau. Also die Insekten, wilden Insekten am Tag und die ganz lauten Grillen in der Nacht, die schon so laut sind wie die Zikaden in den Italo-Western. Das sind alles so meine, das habe ich, also Beton fühle ich mich gleich immer viel kompetenter als bei allen anderen Sachen.
Ist das schwierig, wenn man einen Film macht, dass man sagt, ich will keinen Soundtrack? Mir geht es um was anderes.
Nein, bei einem österreichischen Film im Kino nicht. Im Fernsehfilm war es ein Problem. Und wenn du aber einen Kinofilm machst, dann ist in Österreich so, dass kaum wer reinredet. Das heißt Film-Fernsehabkommen. Das bedeutet, der ORF zahlt, aber darf nichts mitreden. Segensreiche Erfindung der 70er.
Kevo, okay, was tun wir jetzt?
Was tun wir jetzt? Jetzt wissen wir alles.
Hast du noch eine Abschiedsfrage?
Viele Abschiedsfragen, aber das ist manchmal fühle ich mich so, als wäre das so Wortroschen oder so, so gewisse Fragen.
Und wir können so einen Schnelldurchgang machen. Tschack, tschack, tschack.
Welchen Rat hättest du gerne bekommen, retrospektiv, als du 20 warst?
Selber schuld.
Ja, es stimmt. Die Zeit ist kurz. Ja. Mach keinen Blödsinn. Aber das hätte ich eh gewusst.
Das
hilft
dann
ja nichts.
Was?
Das ist aus meiner Sicht anders.
Okay, verstehe.
Ja.
Ja, die Tage genießen, ja. So wie zum Beispiel den morgigen Tag, den du haben wirst, weil du hast morgen Geburtstag. Stimmt das?
Ja, stimmt.
Ja, besondere Tage, wir wissen alles über die. Was du vielleicht noch nicht weißt, ich bin immer total risikoreich am Ende des Podcasts, weil die Gästinnen kriegen von mir immer Geschenke.
Risikoreich haben wir doch, du stößt ganz arge Fragen, weil jetzt können sie ruhig wütend weggehen, weil der Podcast schon fertig
ist. Das ist wurscht. Nein, risikoreich deswegen, weil ich die Leute ja nicht in Persona vorher kennt habe, ja. Aber ich muss mir ein Geschenk dazu überlegen.
Verstehe.
Das kann in die Hosen gehen. Aber
das bei ist dir. Unabhängig vom Geburtstag.
Unabhängig also
du hättest
Geburtstag,
in jedem Fall jetzt
du kriegst
was bekommen.
Es ja. Auf jeden Fall was. Ja. Okay. Und wenn man so Interviews und so von dir durchliest, dann sagst du öfters, du bist jetzt kein Genie oder sowas, sondern du bist einfach ein guter Handwerker. Ein Bastler. Ein das Tüftler.
Tüftler wurde heute gesagt.
Das ist ein einfach die Arroganz des Genies. Ne?
Ja, total. Also, und du schraubst dich gerne in die Arbeit ein. Du nimmst immer so Metaphern, so handwerkliche. Das hat mir gut gefallen. Hat mir mein Papa erinnert.
Und ich kann überhaupt nicht mit Händen arbeiten.
Ja, warte, das ist super. Aber warte, ich habe mir gedacht, ich muss da ein Werkzeug mitbringen, was zu dir passt.
Aha.
Und jetzt habe ich mir überlegt, welcher Werkzeug das sein könnte. Und weil du ja immer so lang an deinen Rollen und Kabarets und Filmen bastelst, habe ich mir gedacht, du brauchst was, wo man herumfeilt. Und jetzt habe ich da eine flache Schlüsselfeile mitgenommen.
Das ist super. Aber was macht man mit sowas? Da muss man eine Anweisung geben, weil ich weiß gar nicht, wofür man sowas verwendet.
Ja, das war eigentlich nur dazu da, dass es symbolisch ist.
Wenn du es jetzt auch nicht weißt, das Blätter.
Eine Mordwaffe.
Eine Schlüsselfeile. Schlüsselfeile. Kann man da Schlüssel feilen, wenn man wo einbrechen will? Oder?
Ja, vielleicht. Also ich glaube, du bist so kreativ, dass dir da was einfällt damit. Dann stößt das auf deinen bitte.
Ich probiere es einmal für Fingernägel und ich sage dir, was das geht. Das geht super. Und es ist viel besser wie eine normale, weil es größer ist und irgendwie. Ich verwende es für Fingernägel, glaube ich, zuerst einmal.
Sehr gut. Also eine krasse Feile. Aber ich habe mir gedacht, das passt ganz gut zu den.
Schlüsselfeile flach.
Ja, ein flacher Witz und so, flache, nein, weiß nicht. Kann man schon brauchen. Und dann, es geht ja noch weiter.
Echt?
Ja, ja. Also du kennst das wahrscheinlich, wenn man aus einer Bauernfamilie kommt und so und vom Land kommt. Liebe und Dankbarkeit, auch wenn jemand gearbeitet hat oder so, wird immer durch Essen ausgedrückt. Mhm,
da bin ich voll dabei.
Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das bei dir mit Kaffee und kalorienhaltigen Dingen wie Kuchen, weil du so gerne im Kaffeehaus sitzt, machen. Jetzt habe ich da eine Wiener Meistermischung mitgenommen, einen Alt-Wien-Kaffee.
Schau dir an.
Ja.
Dankeschön.
Dann bin ich gegangen ins Café Ritter und habe dort gesagt, der Josef Hader hat Geburtstag. Jetzt haben sie mir eine Topfentorte mitgegeben. Und weil ich habe das Gefühl, vielleicht magst du Topfen. Kann das
ich
sein?
Ich mag Topfen gern.
Du hast öfters einmal in deinen Filmen Topfennockerl, Topfen,
ja, ja,
da kommt
ja,
immer
ja.
Wieder Topfen vor. Ja.
Nein, macht mir mehr Freude wie so eine Sissi-Torten oder so. Danke vielmals.
Aber
also
es ist
Topfen.
Ein,
ja,
es
ich
ist
weiß, aber es ist Topfen, was? Das ist was anderes.
Es ist was anderes.
Es ist
aber
Topfen. Es ist eine Cheesecake. Es ist echt Topfentorte.
Es ist eine Topfentorte. Mm. Und dann haben wir dir aber leider Gottes gesagt, dass du immer einen schwarzen Kaffee, also einen schwarzen Tee trinkst.
Was?
Stimmt das nicht? Dass du einen schwarzen Tee mit Milch trinkst?
Ja, schon manchmal.
Okay, jetzt
aber
haben wir
Kaffee gedacht, genauso.
Also habe ich nicht gewusst, jetzt haben wir doch sicherheitshalber.
Das ist auch super. Earl Grey.
Earl Grey.
Danke vielmals.
Und weil du so ein Minimalist bist und ich überhaupt nicht und immer mehr schenk.
Bist du deppert.
Haben wir doch, ja, die Schenkel an Mondstrudel
Mond
vom
Spa. Mond ist total super. Ich mag Mond total gern.
Ja, eben. Aber der kommt auch im Film vor und deswegen.
Und der ist vom Spa?
Ja, sicher.
Das ist der echte, der vom Spa ist?
Ja, SPG.
Wow.
Genau. Also ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Du hast morgen auch eine Mehlspeise für deine Gäste.
Ich darf verraten, er ist palmölfrei.
Sehr gut, ja.
Schau mal, wo.
Ja, sicher der Mond aus dem Waldviertel.
Spa, Europastraße. Steht nicht um, der Pick.
Nein, der Pick steht nicht um.
Immerhin 60% Mondfüllung. Das ist wichtig, dass der Mond eine große Rolle spielt. Danke vielmals. Ja. Das ist eine große Freude.
Ja, ich hoffe,
dass... Ich brauche morgen keine Torte und nichts mehr. Das ist super.
Genau.
Das würde ich nicht sagen. Torte braucht man immer.
Torte braucht man immer.
Ja.
Ja. Ich hoffe, du kannst das jetzt mit nach Hause nehmen und an uns denken beim jedem Bissen.
Ja. Ich stecke jetzt in 5 Ei und nehme das heim.
Sehr gut.
Ein Sackerl brauche ich nur dafür. Oh, das ist super. Danke, herrlich.
Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Also ich habe das Bedürfnis zu sagen, habe eine gute Zeit beim Runterkommen und dann beim in die Welt genießen. Das ist von mir.
Das gleiche Gewehr. Also viel Spaß beim Overkommen.
Und danke.
Wir empfehlen den Film weiter und alle sind in die Kinos gehen.
Andrea lässt sich scheiden. Schaut es euch an.
Genau.
Boom.
Das war's. Danke und pfiat euch. Tschüss.
Audiamo Plus. Wir hören uns.